Herzlich willkommen im Denkraum. Mein Name ist Georg Redlhammer. Heute wieder ein Denkraum live in voller Länge. Diesmal zu Gast Sepp Hochreiter. Er hat beim von mir mit initiierten und erdachten AI Next Symposium am 15. April 2026 in Linz eine Frage gestellt, die weit über Technologie hinausgeht. Kann KI aus Linz den Wirtschaftsstandort Europa retten? Hochreiter ist Vorstand des Instituts für Machine Learning an der JKU Linz und einer der einflussreichsten KI-Forscher Europas. Bereits 1991 hat er in seiner Arbeit das LSTM konzipiert, eine Architektur, die später gemeinsam mit Jürgen Schmidhuber publiziert wurde und über viele Jahre den Kern moderner Sprach- und Übersetzungsprogramme bildete. Heute baut er mit XLSTM und dem Linzer Unternehmen NXAI an einer europäischen Antwort auf die KI-Modelle aus den USA und China. In seiner Keynote geht es um Produktivität, Wertschöpfung und Verantwortung. Wo schafft KI echten wirtschaftlichen Nutzen? Wo sind Erwartungen überzogen? Welche Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden? Keine Heilsversprechen, sondern ein klarer, analytischer Blick auf das, was möglich ist und was nicht. Du hörst jetzt seinen Vortrag ungekürzt, moderiert von Claudia Reiterer.
So, meine Damen und Herren, wir kommen ins Finale von AI Next, presented by CANCOM. Jetzt habe ich's. Wunderbar, freue mich, dass noch sehr, sehr viele da geblieben sind und ich freue mich auf unseren nächsten Keynote-Speaker, bevor wir dann in die Podiumsdiskussion gehen und Staatssekretär Alexander Bröll unter anderem erwarten. Und unser nächster Gast hat es rechtzeitig aus den USA geschafft. Sepp Hochreiter ist natürlich bekannt aller Orten. Ich habe ihm gerade vorher gesagt, ich habe es nie geschafft, ihn in meine Sendung einzuladen, weil er immer irgendwo vergeben war und Termine hatte. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute sehen. Und die Frage, die ihn beschäftigt oder die er uns jetzt näher bringen wird, kann eben die KI entwickelt in Linz dem europäischen Standort, als Wirtschaftsstandort helfen, kann er gestärkt werden und was ist da zu tun, unter welchen Bedingungen. Und er hat als einer der führenden KI-Forschenden tausende Studentinnen und Studenten ausgebildet, ja, und viele sind gegangen. Und das hat eben immer wieder mit Kapital zu tun, mit den Bedingungen zu tun, also es ist wirklich noch einiges, das da ansteht. Ja, ich freue mich, kann KI aus Linz den Wirtschaftsstandort Europa retten, der digitale Standort als Hoffnungsträger. Begrüßen Sie mit einem großen Applaus Sepp Hochreiter. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einführung. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ein bisschen was erzählen darf, was wir hier in Linz so machen. Meine Slides sind auf Englisch, aber mir wurde gesagt, ich soll auf Deutsch oder Oberösterreichisch den Vortrag halten. Ich fange mal an mit meiner Sicht auf die moderne KI. Moderne KI ist dieses Deep Learning. Moderne KI ist die subsymbolische KI, nicht die symbolische KI, nicht Expertensysteme, formale Systeme, Logik. Und da mit der modernen KI, mit Deep Learning, neuronalen Netzen, sehe ich drei Phasen. Grundlagenforschung, die erste Phase, die sehr lang gedauert hat. Dann die Hochskalierungsphase, die wir jetzt gesehen haben, aber die gerade zu Ende geht. Und die nächste Phase, die kommen wird, die auch für diesen Standort wichtig sein kann, ist die Phase der Industrialisierung der KI. Die KI auf die Maschinen zu bringen, die KI in die Firmen zu bringen. Hier nochmal die drei Phasen. Was man hier sieht, entlang der Y-Achse ist die Größe. Größe sowohl, wie groß sind die Modelle, wie viel Rechenleistung brauche ich, wie viel Daten brauche ich. Y-Achse, wie groß ist alles. X-Achse, von links nach rechts, ist, wie viel verschiedene Methoden gibt es. Welche Methoden werden vorgeschlagen, welche Methoden werden erforscht, welche Methoden werden ausgetestet und so weiter. In der Grundlagenforschung, wo der rote Punkt hier unten ist, haben wir sehr kleine Modelle gehabt. Man hat ganz viel ausgetestet, also die Modellvariation, die neuen Ideen waren sehr viel. Das war die Grundlagenforschung. Ging los Anfang der 90er Jahre und ging bis, ich würde mal sagen, 2015. Das war die Grundlagenforschung. Und dann ging es über, größere Modelle zu bauen. Das haben wir dann auch gesehen, wie man die ersten Sprachmodelle, die ersten Large Language Modelle gebaut hat, ChatGPT und so weiter. Und da gab es jetzt die Phase, mehr Daten, größere Modelle, mehr Rechenleistung. Und dadurch kriege ich bessere Leistung, kriege ich bessere Modelle. Das ist die Upskalierungsphase. Ich würde sagen, da sind wir ungefähr hier. Eigentlich sind wir schon ein bisschen weiter, eigentlich sollte ich nochmal drauf drücken. Und wahrscheinlich sind wir hier. Jetzt geht es schon wieder runter. Man hat schon gesehen, ChatGPT-5 hat die Erwartungen schon nicht so erfüllt, ist nicht mehr so viel neu kommen. Gemini hat nochmal was draufgelegt, aber nur in Spezialanwendungen und so weiter. Aber so der große Quantensprung, dass diese Large Language Models, die man überall sieht, nochmal groß was Neues liefern, sehe ich nicht, sieht man nicht, gibt es nicht. Und es beginnt gerade die Phase der Industrialisierung. In der Phase der Industrialisierung werden die Modelle wieder kleiner. Und es gibt auch wieder mehr Modelle, weil ich in der Industrialisierung verschiedene Anwendungen habe und verschiedene Anwendungen verschiedene Charakteristika, Randbedingungen haben. Das heißt, ich muss die Methoden verschieden adaptieren, muss die verschieden einstellen, muss man neue Sachen überlegen, weil die Anwendungen ihre eigenen Probleme mit sich bringen. Und da sind wir jetzt. Die Modelle werden kleiner, braucht weniger Daten, braucht auch weniger Rechenleistung. Also wir brauchen keine großen Rechenzentren bauen. Ja, vielleicht um die Modelle zu trainieren, aber nicht so, wie es in Amerika gedacht ist. Und dann, ganz zum Schluss, kommt noch die Individualisierung für die einzelnen Anwendungsfälle, die Modelle zu generieren. Also sind die drei Phasen der modernen KI, Grundlagenforschung, Hochskalierung und Industrialisierung. Ich gehe nochmal auf die Hochskalierung ein. Hier am Beispiel der Large Language Models, diese GPT-artigen Dingern. Die ersten Large Language Models begannen 2018 und die ersten zwei Modelle hier sind LSTM-basiert. LSTM steht für Long Short-Term Memory und, aber ich sage nicht mehr dazu, ist ein rekurrentes Netz. Und dann ist man auf eine Technologie umgestiegen, die Transformer-Technologie, hier GPT, Generative Pre-Trained Transformer, T steht für Transformer, ist die Transformer-Technologie. Beginn mit 2018, vorgeschlagen wurde die Architektur, die Technologie 2017 auf der NeurIPS. Und da beginnt die ganze GPT-Serie, wo auch ChatGPT einzureihen ist. Das ist so die Timeline. Jedes Jahr und neue GPT-Version. Angefangen mit den rekurrenten Netzen, dann umgestiegen auf die Transformer-Technologie. Hier aber, wie haben sich die Modelle verändert? Das ist hier so ein Planetenmodell. GPT-1, da hat noch keiner davon gesprochen. In der Community haben wir es zwar gewusst, weil da haben noch ein paar von OpenAI, die Leute von OpenAI, die haben ja erst alle auf LSTM gearbeitet, sind dann umgestiegen von LSTM auf Transformer. Und wir haben schon gesehen, ja, die haben jetzt schon ganz beachtliche Erfolge, auch im Codieren und so weiter. Aber ja, Daten, 1,3 Milliarden Tokens und die haben dann Modelle gebaut, die waren damals beeindruckend. GPT-1, 117 Millionen Parameter, 117 Millionen synaptische Verbindungen, Gewichte. 8 Monate später, GPT-2, und das ist so ein Basismodell, was jetzt noch oft verwendet wird, der Code ist draußen, Daten schon 10 Milliarden Tokens und Parameter unglaubliche 1,5 Milliarden. Also es war schon unvorstellbar. Vielleicht so als Vergleich in der Grundlagenforschung, wie wir rumgetan haben, wir hatten mal, was ich, 100 Parameter, vielleicht mal 200, 300 Parameter, 10 Neurone oder so weiter. Da sind viele Sachen entdeckt worden, durchdacht worden, hat sich geändert. Dann nochmal, es waren über ein Jahr, von GPT-2 zu GPT-3. Und GPT-3 war natürlich schon mal jetzt ein großes Ding. An 300 Milliarden Tokens trainiert und ein Monsterding mit 175 Milliarden Parameter. Unglaublich, haben wir sich vorher nicht vorstellen können, wie man sowas überhaupt durchrechnen kann und so weiter. Und GPT-3 oder GPT-3.5 ist eben das ChatGPT, wo dann wirklich man gesehen hat, boah, die Leistung, die man da hat, ist beeindruckend. Da kam sehr, sehr viel raus. Dann auch GPT-4 und so weiter ist es gestiegen. Also was hat man gemacht? Größere Modelle, mehr Daten, aber auch um die größeren Modelle zu trainieren mit mehr Daten, viel mehr Rechenzeit, viel mehr Compute reingesteckt. Hier noch ein paar andere, um es einfach so ein bisschen zu sehen, ein paar andere Modelle, GPT-4, 1,76 Billionen Parameter ist aber Mixture of Expert Variante, also es sind nicht alle Parameter zur gleichen Zeit benutzt, sondern nur immer ein Teil. Und man hat jetzt wirklich nochmal eins draufgelegt und die noch größer gemacht. Und es ging ungefähr bis 2024. Also man hat größere, mehr beeindruckende Leistung dadurch bekommen, indem er die Dinger größer gemacht hat und einfach mehr Daten an diese Dinger geschmissen hat. Naja, irgendwann gehen die Daten aus. Man hat alle Daten, es sind Textdaten, es sind alles LLMs, Language Models. Irgendwann habe ich keine Sprachdaten mehr. Ich habe das ganze Internet durch, ich habe alle digitalisierten Bücher, Patente, ich habe alle wissenschaftlichen Publikationen, Gesetzestexte, irgendwann ist alles durch, ich habe keine Texte mehr. Naja, dann kann ich vielleicht noch was aus dem Chinesischen übersetzen oder sowas, aber auch dann ist Schluss. Und da ist jetzt ein Ende. Deswegen sind die letzten Modelle nicht mehr um so viel besser geworden, weil wir keine Sprachdaten mehr haben. Wir können nichts mehr rausholen. Dann kann man noch überlegen, naja, vielleicht kann ich noch was rausholen mit Code, Programmiersprachen, dass ich da noch was raushole. Aber ich glaube, hier sind wir am Ende. Jetzt hier noch ein paar Kurven, die das zeigen soll. Es gibt dieses Ausflachen oder dieses Saturieren. Man sieht es erstmal, die grüne Kurve ist die Task-Specific Models, also diese spezialisierten Modelle, die für eine bestimmte Aufgabenstellung sind. Am Anfang war es gut, die Größen größer zu machen, und irgendwann hat das Größermachen keine Leistungsverbesserung erbracht. Was zu Ende. Mit den General Purpose Models oder Foundation Models, wie sie auch heißen, sie sind blau, hat es ein bisschen länger gedauert, aber wir sind jetzt auch in diesem Sättigungsbereich. Die neuen Modelle sind nicht besser. Und wenn man schaut, wenn man irgendwas eingibt, Sprache, irgendwas fragt, in GPT-4 oder GPT-5, GPT-5 ist nicht unbedingt besser. Da man sich mehr auf Logik, Mathe und so Sachen konzentriert, also Spezialsachen, dass ich Daten aus Spezialdomänen mehr reinfüttere, aber allgemein ist es nicht mehr viel besser. Genauso wie Gemini in Spezialnischen, in Nischengebieten besser, aber nicht kein Sprung mehr. Noch was, was uns zum Nachdenken überlegen sollte. Die grüne Kurve sind die Frontier Models. Die grüne Kurve ist die Leistung von diesen großen Modellen, Claude, GPT von OpenAI, Anthropic, Google und so weiter. Und jetzt gibt es diese lila Kurve. Das sind die Open Models, also die Modelle, die frei sind, die frei zur Verfügung gestellt werden. Und das Interessante ist, es dauert nur 9 Monate, bis irgendein Open Source Model gibt, die Leistung hat, die vor 9 Monaten die beste Leistung war, die es gegeben hat. Ich muss nur 9 Monate warten, dann kriege ich es umsonst, dann kriege ich es frei. Das heißt, auch das zeigt, und die Kurven nähern sich immer mehr an, dass die neuen Modelle, die ich rausbringe, und die, die dann von der Akademie oder Open Source gebaut werden, die kommen sehr viel schneller nach und die Vorsprünge sind nicht mehr so groß. Hier in die gleiche Richtung. Ich habe hier diesen orangen Bereich, der orange Bereich mit dieser roten gestrichelten Linie ist die Leistung von GPT-4V, also GPT-4V. Und die Linie, also die Y-Achse, ist, wie groß die Modelle sind. Die X-Achse ist die Zeit. Und was sehe ich jetzt, wenn die orange Linie runtergehe? Immer kleinere Modelle haben die gleiche Leistung wie GPT-4V. Also ich kriege diese Leistung, die Spitzenleistung, mit immer kleineren Modellen mit der Zeit. Also vorher habe ich gezeigt, das sind die Open-Modelle. Jetzt zeige ich, auch kleinere Modelle können das, was vorher die großen Modelle gehabt haben. Wenn ich jetzt irgendwas habe, Gemini oder so weiter, in kurzer Zeit gibt es kleine Modelle, die das Gleiche können, vielleicht sogar besser sind. Dann gibt es die blaue gestrichelte Kurve, und die blau gestrichelte Kurve sind Modelle, die Edge-fähig sind, die was ich vielleicht am PC, am Laptop laufen, die auf einzelnen GPU laufen. Das sind diese Edge-Modelle, die jeder haben kann. Und die werden erstmal auch größer, weil die Hardware mehr zulässt. Und diese Edge-Modelle, die ich wirklich jetzt auf meinem Handy, auf meinem Computer haben kann, nähern sich dieser roten Kurve an. Irgendwann habe ich Modelle, die sind auf meinem Handy, die sind auf meinem Computer, die dann so gut sind, wie die großen Modelle, die OpenAI, Anthropic oder so weiter raus hat. Da sieht man die zwei Kurven aufeinander zulaufen. Das heißt, irgendwann habe ich on Edge die Leistung, die ich vorher in Cloud gehabt habe, die ich vorher nur in großen Rechenzentren gehabt habe. Die Modelle werden kleiner und die Modelle werden ressourceneffizienter, energieeffizienter mit der Zeit. Ich kriege die gleiche Leistung mit kleineren Modellen, mit weniger Rechenleistung und auch auf einfacherer Hardware. Hier nochmal das Gleiche. Die Größe der Kugeln, sagt man, wie groß diese Modelle sind. Und je höher die Modelle sind, die Kugeln sind, umso besser sind sie. Und man sieht dann ganz am Ende, ich habe Modelle, die sind ganz kleine Kugeln. Die besten Modelle sind nicht mehr die ganz großen Dinger, sondern kleinere. Aber das ist genau, was ich gesagt habe. Die Skalierungsphase bis 2024, Ende 2024 und so, hat aufgehört, dass ich einfach mit größeren Modellen bessere Leistung habe. Ist jetzt anders. Ich kriege jetzt die Leistung auch mit kleineren Modellen. Es beginnt die Zeit auch der Small Language Models. Die Language Models müssen nicht immer super groß sein, um gute Leistung zu bringen. Ich schaffe das jetzt immer mehr und mehr mit kleineren Modellen. Warum kleinere Modelle? Das sieht man hier, weil der große, schwere Roboter sich schwer tut und sogar ins Schwitzen kommt, obwohl er aus Blech ist. Und warum kleine Modelle, warum möchte man die haben? Was eine Chance für Europa ist, was eine Chance für Österreich ist, was eine Chance für Linz ist. Erstmal sind sie kostengünstiger. Also bei kleineren Modellen ist, wenn ich die Inferenzkosten, sprich wenn ich es anwende, wenn ich es benutze, muss ich weniger zahlen, ich muss weniger Rechenleistung zahlen, ich muss weniger GPU-Stunden zahlen. Ich kann die auf einfachere Hardware tun, ich kann die von mir aus auf meinem Laptop, auf meinem Handy oder sowas tun, muss nicht irgendwelche Spezial-Cloud-Anwendungen haben mit Spezial-GPU-Anforderungen. Wenn es bei mir auf dem Laptop ist, sind die ganzen Privacy-Themen oder irgendwie Datenklau oder irgendwie Sachen kein so großes Thema mehr, weil das auf meinem Laptop sollte ich besser schützen können. Problem kann sein, die Accuracy, wenn die Modelle kleiner werden, haben es oft nicht die Leistung von den großen Modellen, man kommt nicht ganz hin. Wenn man länger wartet, dann schon. Aber im Moment gibt es dann vielleicht noch größere Modelle, die im Moment besser sind. Ich hink ein bisschen hinterher, das ist ein Nachteil von den kleinen Modellen. Wenn ich meine Modelle für meine Anwendung anpassen möchte, sprich Feintuning tue, kann ich das mit weniger Ressourcen tun, schneller tun und auch auf meiner Hardware tun. Also sie sind viel flexibler, ich kann mit denen viel handlicher umgehen und kann halt viel mit den kleineren Modellen machen. Kannst du anderen Modellen dazukleben, kannst du das Frontend für andere Programme nehmen und so weiter. Also diese kleineren Modelle haben eigentlich sehr viele Vorteile. Das einzige Nachteil ist, es gibt wahrscheinlich jetzt größere Modelle, die leistungsfähiger sind. Ob ich diese Leistung brauche, ja, muss man wissen. Aber die kleinen Modelle sind mehr und mehr im Kommen. Jetzt sieht man es, zum Beispiel Agentic AI wird sehr viel mit kleineren Modellen, was ich 1,3 Milliarden oder 2 Milliarden Modellen gemacht. Das war die Geschichte, die ich erzählen wollte, wo wir gerade hingehen, wo wir sind, wo es hingeht. Jetzt ein bisschen was Lokales. Industrial AI haben wir uns auch hier in Linz verschieben mit der Firma NXAI, wo die Idee ist, KI auf die Maschinen zu bringen und in die Firma reinzubringen. Für die industrielle KI brauchen wir nachhaltige, energieeffiziente und schnelle KI. Am besten Realtime-KI, wenn es auf der Maschine was machen müssen. Und auch robuste KI, die kann nicht immer wieder ausfallen oder die Maschine stehen. Also da habe ich andere Anforderungen. Vielleicht ein Beispiel. Wenn ich irgendeine Drehmaschine verkaufe, die kostet vielleicht, ich weiß nicht, was kosten Drehmaschinen? Wir hatten eine Drehmaschine daheim, keine Ahnung, kostet vielleicht 30.000 Euro. Fantasie was. Wenn aber die GPU dazu schon 20.000 Euro kostet, lohnt sich das nicht, meine Drehmaschine mit KI auszurüsten, wenn die KI selber schon so teuer ist. Wenn ich eine Maschine verkaufe, möchte ich KI dazu kaufen, die nicht teuer ist wie die Maschine selber, sondern als Add-on. Das geht sich nicht aus. Außerdem möchte ich nicht eine Maschine haben, die immer wieder Cloud-Anschluss braucht und die Daten aus der Cloud hat, sondern am besten sind die Daten der Maschine und das alles, was braucht, vor Ort. Und ich möchte nicht einen riesen Batterie- oder Stromanschluss haben, sondern das sollte natürlich energieeffizient sein. Und wir haben hier auch eine Methode entwickelt, XLSTM, die genau nachhaltig, energieeffizient ist und die eine Alternative zu den KI-Methoden der Amerikaner und Chinesen ist. Wir sind auch besser, aber es ist nur nebenbei. Wir haben jetzt speziell das entwickelt, oder unser Fokus ist industrielle Anwendungen. Warum industrielle Anwendungen? Ich sehe nicht, dass wir hier in Europa, hier in Linz, den Amerikanern hinterherlaufen sollen mit dem Internet. Da gibt es Google und so weiter. Von den Daten her haben die einen Vorsprung vom Know-how. Aber wo sind wir gut? Im Maschinenbau, Anlagenbau, im Engineering. Und die KI wird auf die Maschinen kommen. Glauben Sie mir das? Sie ist bestimmt auf Ihren Handys. Und hier hätten wir in Europa noch einen Vorsprung. Jetzt, wenn es aber neue Technologien gibt, weil ich muss kleine, energieeffiziente, schnelle KI bauen, memory-effiziente KI, die muss auf die kleinen Chips drauf. Wenn ich jetzt, was ich selbstfahrende Autos habe, ich kann da keine riesen Batterie im Kofferraum mitnehmen. Ich brauche da ganz schnelle, effiziente KI. Die Karten werden vielleicht neu gemischt. Und wir könnten vielleicht noch mal mitspielen. Und industrielle Anwendungen natürlich, Engineering allgemein, Robotics, wir werden jetzt auch sehr stark in Robotics reingehen, aber Design, Automation, Simulation, Modellierung und so Geschichten. Wird KI reinkommen, speziell auch Prozesskontrolle, Logistik und solche Geschichten. Warum XLSTM? Ich habe gesagt, 2018, 2017 publiziert, 2018 auch von OpenAI aufgegriffen, von Ilya hat es aufgegriffen. Transformer-Technologie ist die Technologie, die jetzt gerade jeder verwendet. Aber XLSTM ist schneller wie Transformer in der Anwendung, in der Inferenz. XLSTM hat ein konstantes Memory. Ich weiß, wie groß das Memory ist. Transformer hat, das nennt man KV-Cache, irgendwas, was wächst mit der Länge der Sequenz, mit der Länge des Kontexts. Und wenn ich das auf einen Chip tun muss, muss ich vorher bedenken, wie lang kann meine Sequenz sein. Mit rekurrenten Netzen, mit XLSTM, ist die Speichergröße von vornherein vorgegeben. Das Witzige ist, dass inzwischen diese XLSTM schneller als Transformer im Trainieren sind sie haben, wenn ich den Compute vorgebe, wenn ich sage, du darfst so und so viele Flops, Floating Point Operations verwenden, zum Trainieren, dann kann ich immer ein besseres XLSTM finden als ein Transformer. Und das wurde gezeigt mit den Scaling Laws. Auf jeden Fall hat XLSTM ein riesenhohes Potenzial für industrielle Anwendungen. Das kommt aus Linz. Ich hoffe, ihr seid ganz stolz. Da gehe ich jetzt nicht rein, das sind die Scaling Laws, das haben die Firmen gemacht. Vielleicht die linke Kurve, wenn ich sage, nach unten ist bessere Qualität, nach links ist billiger. Wenn ich die Qualität festhalte, also wenn ich die horizontale festhalte und schaue, jetzt gehe ich nach rechts, bis ich auf was stoße, stoße immer auf was Blaues, auf mein XLSTM. Wenn ich und das kann ich dann billiger bauen mit der vorgegebenen Qualität, wenn ich eine Anzahl Compute, die GPU aus festgibt, das heißt, ich tue an der X-Achse was festhalten und gehe nach oben, stoße ich auch auf ein Excel-System. Und diese Scaling-Loss kommen nicht von uns, das sind die Sachen, die intern von Meta, Amazon und Google verwendet werden, wenn sie neue große Modelle andenken, konzipieren. Und die glauben es uns auch. Die haben gesagt, ihr habt's, bessere Modelle. Das Einzige ist, warum die noch nicht umgestiegen ist, der Umstiegskosten von einer Technologie zu einer anderen hat sehr viel Overhead und wird sehr viel kosten. Also sie wissen, es ist besser, aber von einer Technologie zur anderen umzusteigen, kostet viel Overhead. Ich überspringe Destillation. Ich zeige vielleicht eine LSTM-Anwendung. Das ist mit Spleen.
Hey Visionary.
How can I help you?
LSTM als Vision.
Take off.
An Vision.
I'll start the engines now.
Follow me and tell me what you see.
Sure, I'll do that. I see a person in an industrial area. Yes, there is a house with white cars in front of it.
Thank you for your help. Please land on the roof terrace of the building.
I am now starting to land on the rooftop terrace of the building with the white cars. Landing successful, Visionary goes into standby.
Und das funktioniert nur, weil ich energieeffizient sein muss, weil die Drohne natürlich nicht einen Haufen Batterie mitnehmen kann und ich ein riesen Modell brauche, weil die Drohne muss nach unten schauen mit Hochauflösung, was ist da unten, was sind da für kleine Punkte, sind es Menschen, Autos oder so weiter. Durch die hochauflösende Bildgebung ist die Transformer-Technologie hier nicht so gut einsetzbar und die haben es geschafft, mit XLSTM das zum Laufen zu bringen. Und nun mein letztes Ding, Tyrex. Kennen Sie ihn wieder? Also das ist unser Tyrex. Er freut sich, darf sich weiter freuen. Tyrex ist ein Zeitreihen-Foundation-Modell. Ich habe so wenig Zeit. Ich werde leicht überziehen, dann kann ich Ihnen noch erklären, was ein Zeitreihen-Foundation-Modell ist. Sie wissen was, Sie wissen es nicht, aber ich sage es Ihnen trotzdem, was ein Large-Language-Model ist. Also ich habe viel Text und sage nur immer das nächste Wort vorher, ja? Und wenn ich das auf ganz, ganz vielen Texten mache, habe ich sowas wie ChatGPT. Ich gebe im Kontext irgendwas rein und das vervollständigt das. Jetzt kann ich das nicht für Maschinen machen. Kann ich das nicht für industrielle Anwendungen machen. Was ist die Sprache der Maschinen? Zeitreihen. Also was mache ich für Zeitreihen von Dashman? Ich nehme alle Zeitreihen, die ich kriegen kann. EKG, EEG, Verkehr, Finanz, Wetter, Sales. Ich nehme alle Zeitreihen, die ich kriegen kann und sage immer den nächsten Datenpunkt vorher. Und dann muss ich nur noch in Kontext eine neue Zeitreihe reintun. Und weil sie so viel Zeitreihen gesehen hat, kann die das vorhersagen. Das ist ein neues Paradigma. Ich muss nicht mehr lernen. Bis jetzt sagen irgendwelche Firmen, ja, wir haben nicht genügend Daten. Blödsinn, man braucht keine Daten mehr. Mit diesem Zeitreihenmodell kann ich wie beim ChatGPT, wo ich auch das nicht trainieren muss, wo ich direkt irgendwas frage, kann ich es gleich hernehmen. Also es ist ein Zeitreihenmodell, die sofort funktionieren, ohne dass man irgendwie neu trainieren muss. Und das muss ich ganz schnell machen, weil sonst kriege ich von Georg geschimpft und darf nicht Champions League schauen. Ist gerade total wichtig für viele Anwendungen, zum Beispiel Amazon hat überall Zeitreihen, die müssen sagen, wie lange eine Lieferung ist, wann Waren verderben, alles Mögliche, wie gut irgendwas verkauft wird. Zeitreihen gibt es überall und da gibt es Benchmarks. Und wenn man es da schaut, wo die Europäer liegen, wo die Linzer liegen, also hier in den offiziellen Hacking Face Benchmarks liegen wir eben vor den Amerikanern. Da gibt es so Firmen wie Google, IBM, Datadog hat sich verschrieben, Alibaba ist eher so in China irgendwo. Und ja, da liegen wir ganz gut. Ein anderes Leaderboard, da, ja, gebe ich zu, da ist eine amerikanische Firma, die heißt Amazon, mit Kronos 2 liegt die vor uns. Die haben aber meine Leute weggekauft und die haben das gebaut. Und Google hat auch intern eine Gruppe aufgebaut, wurde mir gesagt, die nur versuchen, den Slinzer T-Rex zu schlagen. Also die haben extra nur das aufgebaut, eine Zeitreihen-Gruppe. Hier sind wir hinterher, aber keine Angst, keine Angst. Wir haben jetzt schon ein Modell, wo wir wieder besser sind. Wir haben ein multivariates T-Rex 2, wo wir die schlagen werden. Wird jetzt die nächste Woche, ich glaube 7. Mai oder so war angesagt, dass wir da rauskommen und die wieder schlagen. Ja, weil es oft heißt, Europa kann nicht mithalten. Ja, Amerika kann nicht mithalten, hier in dem neuesten Leaderboard. Ja, Amazon schon, aber nur, weil es unsere Leute geben. Also die haben so einen Trick, die geben denen so viel Geld, dass die Linz verlassen. Und das ist denen ihr Trick. Und da sind jetzt einige mir weggekauft worden. Und deswegen, aber keine Angst. Die holen wir sofort wieder ein. Oder haben wir schon eingeholt, wir sagen es bloß noch nicht. Und hier, wir sind nicht nur besser, wir sind auch schneller. Weil das habe ich ja vorher gesagt, dass wir diese energieeffiziente, schnelle Methode haben. Also wir haben zwei, drei Modelle, die sind schneller und besser wie die chinesischen oder amerikanischen Modelle. Hier auch wieder das Gleiche, aber ich glaube, ich höre da auf. Das ist vielleicht noch ein Slide, das interessant ist. Da hat irgendjemand eine E-Mail geschickt und der hat einfach dieses T-Rex-Modell, das Zeitreihenmodell runtergeladen und hat seinen Energieverbrauch, seinen privaten, vorhergesagt. Ohne dass er irgendwas trainiert hat, hat er einfach seinen Energieverbrauch reingeschmissen und war total baff, dass das so gut geht. Also diese Sachen gehen ziemlich schnell, ziemlich gut, ohne dass man irgendwas trainieren muss. Damit bin ich fertig. Und Georg, ich hoffe, du schimpfst mich nicht, dass ich ein bisschen überzogen habe, weil ich habe zum Schluss noch zeigen müssen, man kann den Energieverbrauch vorhersagen.
Bitte, Sepp Hochreiter, wenn wer geschimpft hätte, dann ich, aber das mache ich natürlich nicht. Aber super,
dass Sie ja, ich habe so Angst vor Georg gehabt.
Wirklich?
Ja, weil der, weil der sagt, ich darf Champions League nicht schauen. Er hat vorher schon gesagt, ich muss dann einen Wein trinken als Strafe.
Naja, wenn das eine Strafe ist. Ich habe nur wenige Fragen, damit wir dann pünktlich mit unserer Podiumsdiskussion beginnen können. Jetzt darf ich nachfragen, wenn das eine Firma ist, die NXAI, ist T-Rex jetzt auch eine Firma, die Sie gegründet haben? Habe ich das richtig verstanden?
NXAI ist eine Firma.
Ja, aber T-Rex auch eine Firma?
T-Rex steht für Time Series Rex. Rex steht für König. Und Time Series, also der König der Time-Serien, was wir dann auch zeigen. Das ist ein Modellname, der sehr einprägsam für die Amerikaner und Chinesen sein sollte. Deswegen haben wir das so genannt. Okay. Das ist ein Modell.
Ja.
Ist wie ChatGPT. Aus Linz kommt T-Rex.
Mit diesen Zahlen rein. Das habe ich verstanden. Weil ich mir gedacht, es gibt schon quasi eine Idee, eine Firma so zu gründen.
Jetzt, Firma gibt es, aber die T-Rex ist ein Modell.
Ja, das ist ein Modell. Jetzt bilden Sie hier aus in Linz. Man kann sagen, die Früchte werden aber dann oft anderswo geerntet. Was glauben Sie, sind wirklich die drei Maßnahmen, die man sofort setzen müsste, damit man dieses Know-how auch hier behält?
Ich habe schon alles versucht. Ich weiß nicht, was man machen kann. Also die besten Leute, die jetzt XLSTM, die First Authors of XLSTM, der First Author von T-Rex, die sind mir weggekauft worden und das ist halt einfach das Gehalt, da wo wir nicht mithalten können. 600.000 Euro Jahresgehalt, 800.000 Euro Jahresgehalt, das kann ich weder an der Uni, das ist viel mehr, als ich verdiene. An der Uni verdient mir ja nichts. Und in der Firma können wir es auch nicht halten. Also es geht nicht. Und dann ist noch sowas, dass die dann mit dem Gehalt nach Amerika gehen müssen und sagen, nein, nach Amerika gehen wir nicht. Ja, dann dürft ihr halt in Linz oder in Wien oft bleiben. Also müssen dann zweimal im Jahr nach Seattle fahren. Ich weiß nicht, wie man da mithalten kann. Also am Anfang noch, weil da merken sie nicht, dass ich die guten Leute habe. Aber sobald wir die erste Publikation haben und die alle anderen an Nummer 2 und 3 sind, kriegen die einen Schreck und versuchen, die Leute einzukaufen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass, oder wie, was könnte man tun, dass eben privates Kapital in solche, in solche Gehälter
da, fließt? Da ist die Politik da, später ihn fragen.
Ja.
Das wäre nicht gut, wenn ich...
Ja.
Wir haben eine kleine Firma, aber der Jan ist ein guter Kollege, Freund von mir, der steht total auf Porsche übrigens. Aber nee, ist was anderes. Der Jan Lecun hat jetzt gerade 800 Millionen Euro oder was für die Firma eingeworben, aber nur durch die amerikanischen Connections, durch die amerikanischen Kontakte. Dass wir hier für eine Firma hunderte von Millionen Euro einwerben, das Kapital ist nicht da. Entweder holt man die Amerikaner rein, dann haben wir die Firma wieder nach Amerika abgegeben, und ohne das Kapital kann ich die Leute nicht halten, habe ich den Computer nicht, habe ich die Leute nicht. Das Gute ist, dass wir immer wieder neue Leute reinholen, aber ohne das Kapital kann ich die Qualität nicht halten, muss ich immer wieder neu aufbauen. Zack, habe ich, sind weg und muss wieder dahin kommen. Deswegen, Tyrex 2 sind ganz neue Leute, neues Team, das jetzt wieder Amazon in den Hintern tritt. Mhm. Ja, und das Beste ist, die anderen, die sind bei Amazon, der Andi ist ja zu Amazon gegangen. Ja. Es treten die neue Generation der alten Generation.
Die Diskussion ging heftig weiter, unter anderem mit Staatssekretär Alexander Broll. Das hörst du nächste Woche. Das war der Denkraum. Diesmal aus dem AINX-Symposium in Linz. Mit den Gedanken von Sepp Hochreiter. Wenn du einen Satz mitnimmst, dann diesen. Europas Platz in der KI-Welt entscheidet sich nicht durch Absichtserklärungen, sondern durch Entscheidungen, die jetzt fallen. Wo wir forschen, was wir bauen und wem wir die Wertschöpfung überlassen. Der Denkraum bleibt offen.